hochsteigen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich höher stehe als ihr. Aber es geht heute ein bisschen um die Höhe. Das ist mein Thema. Mit Jesus geht es aufwärts. Hoch hinaus. Ich lese uns dazu den Abschnitt aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Da fordert er uns auf, hebt eure Augen auf. Also nicht nur den Kopf, sondern die Augen. Wer hat all dies geschaffen, fragt uns Jesaja. Er, also Gott, führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Eigentlich ein seelsorgerliches Wort. Denn es ist von zwei Zuständen die Rede, die uns negativ beeinflussen, ja belasten können. Erstens die Tatsache, dass wir in unserem Handeln und manchmal auch einfach in unserer Existenz müde und matt werden. Also seitdem ich 70 bin, merke ich sowas, wie sowas mich anfällt. Mein Vater war immer ein Frühaufsteher, ja, immer um 5 aufgestanden, 5:45 fuhr der Bus von unserem Heimatort Neustadt im Südharz in die Kreisstadt. Den musste er erreichen und dann wurde er Rentner. Und sie zogen von Neustadt Südharz in die Kreisstadt nach Nordhausen. Altersgerechter Wohnraum. Und dann sagt er, Reinhard, wenn ich gefrühstückt habe, dann ist mir manchmal so, als könnte ich mich schon wieder hinlegen. Und dann mache ich das auch. An dem Punkt bin ich jetzt auch. Und ich kann es mir ja manchmal leisten, wenn ich nicht nach Heimboldshausen in Philippsthal kommen muss, dass ich mich nach dem Frühstück nochmal ausstrecke. Ja, also das kann uns passieren, dass wir müde und matt werden. Das kann physischer, aber es kann auch psychischer Natur sein. Es gibt ja auch psychosomatische Krankheiten, nicht? Dass man durch die Psyche irgendwas, und deutsche Sprache, immer schöne Sprache, nicht? Das schlägt mir auf den Magen, sagen wir. Oder, das ging mir jetzt aber an die Nieren. Nicht? Dann sind wir psychosomatisch betroffen. Und das Zweite, was uns noch mehr Kraft raubt, wir verstehen manchmal Gottes Wege mit uns nicht. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, sagt Jesaja. Warum sagst du sowas? Ja, das ist manchmal unsere Erfahrung. Aber wie kommen wir denn aus dem Tal jetzt heraus? Jesaja ist ja unser Tröster. Ab Kapitel 40 beim Jesaja-Buch spricht man von dem Trostbuch Israels. Mit Jesus geht es aufwärts oder sogar hoch hinaus. Ich frage mich, was ist eigentlich so faszinierend an der Höhe? Zum Beispiel hier an eurem Mont-Klamott. Wie hoch ist denn der hier, diese Halde? Keine Ahnung. Wie bitte? Wie hoch ist der? Der wächst nicht weiter, hat mir Markus gesagt. Der geht nur noch in die Breite jetzt. Wie wir alle. Udo!
Nein!
Nein! Nein, Udo, dir glaube ich das nicht. Man weiß nicht, wie hoch der ist. Also Markus hat mir gesagt, über 500 Meter darf er nicht werden. Drunter. 400 und noch was. Sind noch nicht gegeben. Das stimmt nicht. Okay. Und wann wird das zum Skigebiet erklärt? Weiß ist er ja schon teilweise. Wenn die Gletscher weg sind in den Alpen, okay, gut, ja. Also, ja, ich weiß nicht, kann man da mal auch hoch, kann man da mal einen Blick nehmen von dort oben? In Hering. In Hering, okay, gut, ja. Nicht mehr, ja, aber bis dahin, ja. Es ist ja erstaunlich, warum fasziniert uns die Höhe so, ja? Ich habe mal nachgeschaut, in Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja schon mancher Sandhüge ein kleiner Berg. Wie hoch ist die höchste Erhebung, was schätzt ihr in Mecklenburg-Vorpommern? Wie viele Meter? Sehr gut. Wer gibt mehr? 179 ist da einer hoch. 179, ja, da wo alles flach ist, ne? Wo die Flachland-Indianer wohnen. Und in Niedersachsen, was ist da die höchste Erhebung? Bitte? Der Brocken liegt nicht in Niedersachsen. Aber Niedersachsen zieht sich bis da runter. Ja, da gibt es einen Berg, der liegt beim Brocken gegenüber. Der Brocken ist wie hoch? 1142, danke. Und der wächst jeden Meter, weil die Leute so viel Müll da oben lassen. Der Wurmberg mit 900 und, ich muss nachgucken, 900, wo bist du, Wurmberg? 971,2. Und wir durften ja als Schüler, bis 1961 haben wir mehr Ausflüge auf den Brocken gemacht, als in die nähere Umgebung Neustadt-Südharz. Und dann haben wir mal auf die Wurmbergschanze geschaut. Die größte Holzschanze Deutschlands damals. Inzwischen abgerissen, steht nur noch der Turm, den kann man dann besichtigen. So, jetzt kommen wir aber hier in die nähere Umgebung, obwohl wir hier in Hessen sind. Also wir machen ein bisschen noch Quiz jetzt, ja? Höchste Berg Thürings? Ich bin erstaunt, dass ihr das wisst. Also ich hätte glatt Inselsberg gesagt, aber der ist. Der große Bärberg waren 3 Meter geschimmelt. 982,9. Und der Inselsberg? 916. Udo, da kriege ich 1000 Punkte. Ja. So, gehen wir nach Deutschland. Höchste Berg Deutschlands? Richtig, mit 2962, jawohl. Gehen wir nach Österreich, höchster Berg Österreichs. Großglockner, richtig, etwa 3792, danke. Schweiz, jetzt wird es kompliziert. Hätte ich gedacht, nein. Also französisch ausgesprochen, eine Dufour-Spitze. 4634 Meter hoch. Höchster Berg Frankreichs? Mont Blanc? Ja, bitte? Ich höre? Ja? Also hier, der Mann kommt gleich nach Udo, ja? 4806 Meter. Das ist der höchste Berg Westeuropas. Welches ist der höchste Berg Europas? Da war die Wehrmacht mal oben, mal kurze Zeit, im Zweiten Weltkrieg. Na, eure Generation müsste doch das wissen. Der Elbrus, 5642 Meter hoch. Elbrus im südlich des Kaukasus, kurz vorm Ural. Ja, so. Also die Höhe ist schon faszinierend. In welcher Höhe fliegt ein Verkehrsflugzeug? Ich war früher bei der NVA, nicht? Der Nationalen Verteidigungsarmee, Nationalen Volksarmee, und war bei LSK LV, Luftstreitkräfte Luftverteidigung. Und da hat man uns gelehrt, wenn man einen Kondensstreifen sieht im Sommer, dann sind das etwa 10.000 Meter, im Winter 8.000. Und Verkehrsflugzeuge fliegen in der Höhe zwischen 9.000 und 12.000 Kilometer, 12.000 Meter, weil da die Luft so dünn ist, dass der Widerstand gering ist und man nicht so viel Sprit verbraucht. Aber noch so viel Luft da ist, dass es getragen wird, das Flugzeug. Ja? Höher geht dann nicht mehr, da wird es immer dünner. Was ist so verlockend an der Höhe? Ich denke, die Perspektive. Wir hatten vor ein paar Tagen unseren Enkel da und der hat zum Geburtstag eine Drohne mit Kamera bekommen. Und hat meine Frau gesagt, flieg doch mal übers Dach des Hauses meiner Eltern und der Nachbargrundstück, die sind gerade nicht da. Dann guckt man dann von oben drauf, was die da gebaut haben. Ja, so Swimmingpool mit Überdachung abzuschieben und so weiter. Ist hochinteressant. Ne? Von unten sieht man ja immer nur so Froschperspektive, sagt man ja auch. Ne? Und wir müssen ja weit ins Weltall gehen, um uns zu verständigen. Telefonisch, GPS und so weiter. Wie viele Satelliten, jetzt nochmal so fast die letzte Frage, ja? Wie viele Satelliten kreisen aktuell um die Erde, etwa? 1500? Tausende? 12 bis 15.000. Wahnsinn. Also, dass die nicht kollidieren laufend, wundert mich. Ja? Oder sind die wenigstens wahrscheinlich ein Wettersatellit? Ne? Die meisten werden für andere Aufgaben da sein. Von dem Müll, der dann noch, ja, und der dann ab und zu mal runterfällt und hier hoffentlich auf den Berg oder jedenfalls nicht euch trifft. Ja. Und dann sind wir im Raumschiff. Artemis 2 ist wohl wieder gut gelandet, habe ich gehört, ja. Sicher gewassert und nicht verbrannt. Das war ja so, ist ja die schwierigste Phase des der Raumfahrt. Ne? Wie weit waren die Kollegen weg von der Erde? 406.000 Kilometer. Weiteste Entfernte. Jemals. Und dann hat jemand dort oben gesagt, ich weiß nicht, ob ich nehme mal an, dass es die Frau war, ja? Leg die Waffen nieder. Der Geist des Herrn erfüllt das All. Du brauchst so eine hohe Perspektive, um die Situation auf der Erde richtig einzuschätzen. Ja, wir müssen hoch hinaus, damit wir auch unsere Situation richtig einschätzen. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen, so fragt uns Jesaja. Und es bleibt immer noch ein Unterschied zwischen Gottes Sichtweise und unserer. Wir gucken immer noch, auch wenn wir auf den höchsten Berg steigen, von unten nach oben. Gott schaut immer von oben nach unten. Das ist immer seine Perspektive. Wir sind Adams. Adam heißt von der Erde genommen. Wir sind Erdlinge. Adam heißt eigentlich Erdling. Ja? Wir können immer nicht rumkrauen wie die Ameisen, ja, und gucken dann so aus dieser Perspektive. Selbst wenn wir noch ein paar Meterchen höher sind. Aber unsere Perspektive kann nie die Perspektive Gottes sein. Und doch können wir mit unseren Sinnen und den erleuchteten Augen des Herzens, sagt Paulus im Epheserbrief, einen Einblick nehmen. Wenn uns Jesaja fragt, wer hat das alles geschaffen, Sonne, Mond und Sterne? Dann sagt er klar und deutlich, Gott, der Schöpfer. Ich habe mal ein, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, nicht? Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Richtig? Nein. Falsch. Den haben wir vergessen. Ich glaube zuallererst an Gott, den Vater. Den Schöpfer Himmels und der Erde. Die Kinder trauen Udo alles zu als Vater. Ich kann jetzt nur Udo als sitzt mein Einziger gegenüber hier. Aber wenn die Kinder älter werden, dann merken sie, der Vater kann auch nicht alles. Ne? Aber bei Gott, dem Vater, dem können wir wirklich alles zutrauen. Der kann alles, der weiß alles. Seine Gedanken sind unausforschlich. Da kommen wir nie an ein Ende. Aber er hat die Sonne, Mond und Sterne herausgeführt. Jetzt machen wir auch noch mal eine kleine Quizrunde. Ja? Planeten und ihre Namensgebung. Wie wird der Merkur benannt? Oder nach wem? Sie haben, also zur damaligen Zeit hatten ja die Planeten und die Sterne wurden nach Gottheiten benannt. Wo fliegt denn der Merkur in Bezug auf die Sonne? Weit, nah an der Sonne dran, wie? Nah, ganz nah. Das ist der erste Planet um die Sonne. Deshalb muss er so schnell kreisen, damit er die Anziehungskraft der Sonne überwindet mit der Fliehkraft. Merkur ist der Götterbote, weil er so schnell unterwegs ist. Wie Hermes auch. Ne? Und dann haben wir die Venus. Wonach ist die Venus benannt? Göttin der Schönheit, ne? Ist ja eigenartig, wird oft als Morgenstern bezeichnet, ja, weil er am Sonnenaufgang zuerst erscheint und zugleich März bis September 2026 als strahlender Abendstern am westlichen Himmel. Also mir müsste das mal jemand erklären, ja, wenn ich da hochgucke, sehe ich nicht so viel. Wofür steht der Mars? Der rote, bitte? Zucker. Ich denke, das war der Löwe, oder? Ja. Der rote Planet ist der Kriegsgott. Jupiter, nach dem höchsten römischen Gott, Neptun, Gott des Meeres, weil er so blau scheint. Nach was wird die Erde bezeichnet? Nach welcher Gottheit? Nach keiner. Die Erde wird nach keiner Gottheit benannt. Ist das nicht herrlich? Sondern von Erda, althochdeutschen Erda, und bezeichnet den Boden, die Erde. Wir sind ausgenommen von den Gottheiten. Finde ich toll. Ja? Jetzt noch ein bisschen Autokunde. Wer fährt einen Phaeton von euch? Ist ja erstaunlich. VW Phaeton, das ist doch der, der dem Mercedes ähnlich kommen sollte. Ne? So. Die größte Limousine, die beste, benannt nach dem Sohn des griechischen Sonnengottes. Wer fährt einen Mazda wie ich? Okay. Das ist wahrscheinlich ein japanischer Gottheit. Ne? Ahu Mazda, der Gottheit des Lichts, der Weisheit und der Harmonie. Na, sag mal. Wenn wir in den Mazda steigen, sind wir harmonisch. Ist doch schön. Und im Kreuzworträtsel, das Eos ist die Göttin der Morgenröte. Eos, drei Buchstaben. VW Eos gibt es, ein Sportwagen oder Cabrio. Ja. Und dann war ich mal einige Zeit in Apolda tätig, nach meiner Ruhestand. Und da steht am Bahnhof ein Holzmodell des Apollos. Geht nach der Stadt natürlich, aber Apollo ist Gott des Lichts und wird oft für Sportwagen verwendet. Schnell wie die Lichtgeschwindigkeit, ne? Wahrscheinlich daher. Also, und das heißt bei Jesaja, er führt all dieses heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wenn man jemanden mit Namen benennen kann, dann hat man eine gewisse Verfügungsgewalt über das oder ihn oder es. Gott hat Verfügungsgewalt über die Planeten, über die Sterne und so weiter. Was weiß ich, wie viel es da Milliarden in dem Weltall überhaupt gibt. Und es ist ein großer Unterschied, ob die Sterne oder Gestirne als Götter betrachtet werden, denen man in irgendeiner Art und Weise dann huldigen muss, damit sie gut gestimmt bleiben, oder ob wir Gott kennen, der diese Gottheiten alle entmachtet. Im Schöpfungsbericht heißt es, dass er die Sterne wie Stecknadeln an den Himmel heftet. Ich habe eine Schwester bei meinem Hausarzt, und wenn wir dann mal so fast alleine sind, dann sagt sie immer, Sie haben am 1.11. Geburtstag, Sie sind ein... Ich sage, das ist mir egal, was ich bin, welches Sternbild. Ich sage, Sie kennen die Sternbilder, ich kenne den Herrn der Sternbilder. Das ist viel wichtiger. Ja? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen. Wir haben es bei dem Gott der Israeliten tatsächlich mit dem zu tun, der in kosmischen Dimensionen nicht nur existiert, sondern auch handelt. Planeten, Sterne, Milchstraßen, Galaxien, die sind vollständig. Da fehlt nicht eins. Da kommt auch nicht eins aus der Bahn. Wenn da irgendetwas aus der Bahn kommen sollte, dann verändert sich das ganze System. Und dann kommt es entweder zur Explosion oder zur Implosion. Ja? Vielleicht steht das uns am Ende der Zeiten bevor, wenn alles aus den Fugen gerät. Das kann ja sein. Der Blick in den Himmel ist ja gut und schön, aber wenn ich auf mein kleines Leben schaue, denke ich, dass all neben den paar wohltuenden Momenten, die man ja auch hat, dass ich an manchen Dingen erheblich zu knabbern habe, wie wir so sagen, ne? Gesellschaftlich. Es ist gut, wenn Sie heute noch mal tanken als morgen. Früher habe ich geguckt, ob es etwas unter 1,40 gibt. Heute gucke ich, ob es unter 2,20 Euro was gibt. E10, ja. Ich habe den Tag wirklich für 2,07 getankt. Das war, nächsten Tag war es schon wieder 2,10 oder 2,17. Die Arbeitswelt, die Renten. International, wenn wir da hinschauen, du hast es so ein bisschen erwähnt in deiner Einleitung, dass der Kopf voll ist. Man mag gar nicht mehr die Nachrichten alle bis zu Ende gucken. Ja? Kriege, Krisen und so weiter. Und im Persönlichen das Alter. Das Alter. Wie sagte unsere alte Freundin in Berlin, 92-jährige, Herr Kronberg, das Alter ist grausam. grausam.
Aber hochinteressant.
Ich weiß nicht, es ist grausam überwiegt manchmal, ja. Das Interessante kommt dann so hinten dran, ja. Die Planeten scheinen ja alle in ihren Bahnen zu laufen, aber hier auf der Erde scheint doch mehr oder weniger einiges aus dem Ruder zu laufen und wir scheinen ja immer mehr alleingelassen zu sein. Da kommt die Einschätzung Jesajas wie aus unserem Herzen gesprochen. Warum sprichst du denn Jakob und du Israels? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Jakob steht für den, der alles alleine bewältigen will. Und Israel, selbst der fromme Israel, meint ja, dass Gott ihn nicht genug beachtet. Vorgestern, also ich schlafe ja nicht nur nach dem Frühstück, sondern lege die Beine auf den Schreibtisch, daddel dann auf meinem Handy, höre die auf MDR Kultur, die Lesezeit und dann kommt ein Musikstück und dann kommt die Morgenandacht. Und da war vor 2 Tagen die Dame hat dann erzählt von einem Kind im Kindergarten und vorher, dass Gott uns trägt. Und dann kommt der Vater in den Kindergarten und ist kühler Tag und er nimmt dann von der Garderobe auch den Anorak und die Gummistiefel und was so alles. Und dann sagt das Mädchen, nein, das kann ich schon alleine tragen. So, und dann gibt er ihr Anorak und Gummistiefel, was da so alles hängt. Ne? Und 2 Meter draußen aus dem Kindergarten, Papa, jetzt musst du mich tragen. Mit Anorak, Gummistiefel und allem drum und dran. Sagt sie, und so ist Gott. Er trägt uns mit allem. Fand ich ein super Beispiel, ja. Ein super Vergleich. Man braucht ja manchmal solche griffigen Beispiele und kleinen Geschichten auch. Die Antwort, die Jesaja im Auftrag Gottes gibt, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Weißt du nicht, hast du nicht gehört oder hast du es wieder vergessen? Erinnerst du dich nicht? Hast du nicht gehört oder hast du nicht richtig hingehört? Ich denke, der christliche Glaube ist eine Erinnerungskultur. Wenn wir an Psalm 103, Vers 1 und 2 denken, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Und wir kommen nachher nochmal auf den Adler zu sprechen. Und dann, dass wir nicht nur eine Erinnerungskultur haben, sondern auch eine Wortkultur, ja, dass wir auf das Wort hören und hinhören. Das Wort ist natürlich hier bei Jesaja das alte prophetische Wort, aber wir dürfen natürlich als Christen auch an das Fleisch gewordene Wort denken. In Jesus Christus ist das Wort Fleisch geworden, so sagt das Johannesevangelium. Ja. Das Wort hat eine Gestalt angenommen, sodass wir können, sehen und hören können, was uns dieses fleischgewordene Wort Jesus sagt. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Das heißt, wir kommen an kein Ende mit dem Hinhören und dem Nachsinnen über das, was von Gott ausgesagt ist. Es gibt kein Ende. Deshalb freue ich mich auch auf jede Predigt. Ja, und dann denke ich immer, etwas Neues muss doch wohl dabei sein. Dass ich euch nicht immer zu das alte Gelaber hier von oben herabbringe. Aber das ist nur eine Seite, dass er nicht müde und matt wird. Gott ist kein Egoist, er behält das alles nicht für sich. Er gibt gerne ab, er gibt das Beste ab, seinen Sohn. Und mit ihm auch die Kraft und die Möglichkeit, die in ihm stecken. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und das wollen wir nicht bis zum Ende hören. Dem Unvermögenden. Wir möchten doch gern vermögend sein und den Schall richtig absorbieren. Ich denke, wir kommen ja von Karfreitag und Ostern her, dass wir dieses bis zum Schluss durchdenken. Gott wird in Jesus Christus einer der ärmsten, untersten, geschlagensten, verachtetsten, totgeweiht. Wo nichts mehr geht. Und dann hast du den Fehler übrigens. Und darum, weil sich Jesus so erniedrigt hat, darum erhöht ihn Gott und setzt ihn über alle Namen, die auf der Erde und unter der Erde sind. Und der Paulus erlebt das in seinem eigenen Dasein. 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es. Und er, also der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und ich denke manchmal, Herr, muss es wirklich so in die Schwachheit gehen? Mit den eigenen Kräften, mit gesundheitlichen Dingen und so weiter. Dass man, kann es nicht mal ein bisschen besser gehen, meine Zeit lang, dass sich seine Kraft in unserer Schwachheit vollendet. Jetzt kommt noch einmal ein sehr menschlicher Vergleich. Jünglinge, jetzt kommt der junge Mann. Jünglinge werden müde und matt und Männer stauchen und fallen. Jetzt ein Bild von meinem Sohn.
Ja. Da kann man doch nicht denken, dass der müde und matt wird. Das war vor 4 Jahren, da hat er mal ein bisschen Bodybuilding gemacht. Wow. Also ich weiß nicht, man weiß, woher er die Figur hat, nicht wahr?
Das ist klar, ja. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass ein Müde.
Aber ich kenne ihn.
Ich kenne ihn. Ein bisschen besser als manch einer von euch. Und ich weiß, dass auch er seine müden und matten Phasen hat. Aber was für eine. Dass man ihn um 11 anrufen kann und er antwortet einfach nicht. 11 Uhr vormittags, ne? Weil er so müde und matt ist von der nicht durchzechten Nacht, sondern weil er jetzt Rapper ist und er komponiert und textet seine Lieder alle selber. Dann arbeitet er bis früh 5:30, 6:30, kriegt die letzte Nachricht. Und da muss man sich nicht wundern, dass er um 11 dann noch nicht wieder fit ist. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 2 Ausdrücke spielen dabei noch eine Rolle. Einmal der Adler, der König der Lüfte. Wenn wir das jetzt eingespielt kriegen, das Adlervideo, wäre schön.
Ja. Ach, der jagt so viel. Wow. Holt er sich eine Gänse? Ist der Wahnsinn, ne? Oh. Na gut, also das können wir jetzt abbrechen. Das ist nicht mehr unser Thema.
Der Adler wird als der König der Lüfte beschrieben. Unser Thema, mit Jesus geht es aufwärts, hoch hinaus. Und ich denke, mit diesem Adler wird uns ein Vergleich gegeben, ja? Wir können zwar nicht so hoch fliegen wie der Adler, aber dadurch, dass man jetzt dem Adler eine Kamera hinten reinschnallt, kann man mitfliegen, ja, bei so einem Video. 50 bis 70 Stundenkilometer fliegt der im normalen Geradeausflug. Das ist die normale Geschwindigkeit so, was man hier in eurem Dorf fahren darf und dann kurz danach nach dem Ortsausgangsschild. 50 bis 70. Seine Höhe geht bis auf 3000 Meter. Bei einer Flügelspannweite bis zu 2,50 Meter. Dabei spielt das Gewicht von 9 Kilo oder sein Alter von 30 Jahren keine Rolle. Das macht er trotzdem da oben. Und die sprichwörtlichen Adleraugen, ne, sehen wie weit, was schätzt ihr? Wie weit kann er gucken? Bitte? Kilometer? 4. Bis zu 4 Kilometer sieht er die Maus und dann stürzt er sich mit ICE-Geschwindigkeit. Je nachdem, wo der ICE fährt. Ne? Zwischen 160 und 320 Stundenkilometern stürzt er sich auf die Beute. Aber das ist auch nicht unser Thema. Wir wollen uns nicht auf die Beute stürzen, nicht auf Unbekehrte uns stürzen und dann sieht es am Malm. Nein, das wollen wir nicht. Der Vergleich stimmt nicht. Aber kein Wunder, dass der Weißkopfseeadler das Wappentier der USA ist und andere Arten des Adlers in über 20 Nationen in dem Hoheitszeichen vorkommt. Und dieser Adler hat nur einen natürlichen Feind. Musste ja lachen, als das hörte. Eine Krähe. Krähe. Eine Krähe. Was macht die? Die setzt sich ihm hinten drauf und pickt ihn in den Nacken. Diese alte, ne? Die Krähe, vielleicht auch ein Krähericht, es muss jetzt nicht weiblich sein. Ne? Und wisst ihr, wie er sie los wird, die Krähe? Karl, ne? Karl deutet es an. Der kämpft nicht gegen die Krähe, der steigt immer höher, bis der Krähe im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht. Wo sie nicht mehr hin kann, wo die Luft so dünn wird, dass sie nicht mehr atmen und nicht mehr fliegen kann. Und der Adler kann aber noch. Das ist ein Gleichnis für mich. Ja? Wenn wir Schwierigkeiten haben, gibt es so ein kleines Erlebnis. Ein Konfirmand wird gefragt von dem Pastor, was machst du, wenn der Teufel an die Tür klopft? Dann sagt er, ist nicht meine Sache, Jesus, geh du mal hin, mach du auf. Ja? Nicht gegen Sünde, Tod und Teufel ankämpfen, sondern sich erheben, zu Jesus hingehen und dann schauen, was er macht. Finde ich, ist ein Vergleich. Ja? Nicht gegen ankämpfen, das wird immer schlimmer, wenn du gegen ankämpfst, sondern sich erheben und dichter, näher zu Jesus. Da gibt es auch ein schönes Lied, näher zu dir, ne? So näher zu dir. Das wäre dann hier an dieser Stelle gut angebracht. Aber das weite, vorausschauende Sehen, das könnten auch etwas für uns sein. Ja? Bibel lesen und sich austauschen mit anderen über die Tiefe der Gottheit. Ja? Dass wir näher rankommen, dass wir weiter sehen. Vorhin hast du erzählt bei dem Ehepaar, nicht? Wo dann schon die Kinder und die anderen Bewohner dort auf dich zukamen. Und dann bist du selber zurückgetreten und hast gemerkt, das macht dich aggressiv. Ja, ich würde da am liebsten dazwischen hauen. Und dann gehst du nach Hause und denkst, nee, besser ist die obere Perspektive. Ich bete für die, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es wirklich nicht. Sie wissen es nicht. Vergib ihnen. Ja? Und dann wird man schauen, was Gott durch dieses Gebet und durch diese neue Haltung, die wir einnehmen, tut. Das war das erste Beispiel, der Adler. Und der zweite Begriff, der hier genannt wurde, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das Wandeln ist der nächste Ausdruck. Gibt es in Bad Salzungen eine Wandelhalle? Wisst ihr etwas da? Ja, gibt es sowas? Ne? Bestimmt. Was macht man da, wenn man in der Wandelhalle sich bewegt?
Ich denke so, ja. Man wandelt. Man schlendert da so, ne? Hin und her. Was weiß ich, mit weißem Bademantel.
Warum? Was macht man da? Man inhaliert diese Luft, ne? Diese salzhaltige Luft. Ist gut für die Lunge. Man wandelt, man geht, man bewegt sich. Ohne große Anstrengung. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mein Urgroßvater hat unseren Heimatort Neustadt-Südharz zum Luftkurort gemacht. Und da gibt es heute noch im Garten der Lungenklinik, die es heute ist, eine Liegehalle. Eine einfache Holzhalle und nach Süden hin offen, wie so ein Offenstall. Ja? Und da wurden die Patienten hingelegt mit Blick Richtung Sonne. Luft atmen, Sonne auf sich wirken lassen. Waren zugedeckt bis an den Hals mit einer Decke, ja, im Frühjahr oder so. Mussten nur die schöne Südharzer Luft einatmen. Damals war das noch. 1912 ging das noch. War noch nicht so viel Feinstaub in der Luft. Man setzt sich bewusst all dem Gesunden, Schönen und Reinen aus. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann ist das so, als wenn wir in der Höhenluft atmen. Reine Luft, Schönheit. Manche Lieder besingen ja die Schönheit Gottes jetzt. Das ist neu in diesen Anbetungsliedern, ja. Das macht uns gesund. Gott sagt zu Abraham, 1. Mose 17, als er nun 99 Jahre alt war, sprach Gott zu ihm und erschien ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Wandle vor mir. Und für fromm steht dort vom Hebräischen übersetzt eigentlich, sei vollkommen. Das heißt, sei vollkommen in der Ausrichtung auf mich. Ja? Nicht fromm in irgendeiner bestimmten Frömmigkeit, sondern ausgerichtet auf mich. Wir sind also nicht so alt. Abraham war damals 99. Da haben wir alle noch ein bisschen vor uns, denke ich, oder? So. Wir sind nicht so alt, um uns vor Gott auszuhalten, in Jesus Christus. Seine Atmosphäre einzuatmen. Uns in die Höhe seiner Sichtweise zu begeben. Und schließlich bei ihm zu landen in dieser Höhe. Müsste man jetzt noch ein Beispiel von dem Adler bringen? Die Adler schmeißen ihre Jungen aus dem Nest, wenn sie Flüge werden. Daher das Wort Flüge. Und dann versuchen die mit ihren kleinen Flügelchen, naja, und das klappt meistens nicht. Und sie stürzen ab. Also die Mutter schmeißt sie raus, dann kommt der Vater, geht mit seinen Riesenschwingen unter das Kleine und fängt es auf. Und bringt es wieder ins Nest. Und nächste Woche, der nächste Versuch, wieder rausgeschmissen und vielleicht 2-3 Mal, bis sie dann tatsächlich merken, dass ihre eigenen Flügel so stark sind, dass sie getragen werden. Ich denke, das ist ein gutes Wort für uns, wenn wir alt und schwach werden und aus dem Nest fallen und Gott da ist und uns auffängt und uns hoch hinausführt. Amen.